Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 368. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen: Berechnung von Vorfälligkeitsentschädigungen bei negativen Zinsen. Neuer Gesetzesentwurf. Geplante Änderungen bei der Strom- und Energiesteuer ab 1. Januar 2025. Die Rechtsprechung musste sich schon öfter mit der Berechnung der sogenannten Vorfälligkeitsentschädigung befassen. Diese darf ein Kreditinstitut verlangen, wenn ein von ihr gewährtes Darlehen vor Ablauf der Zinsbindungsfrist zurückgezahlt wird. Nun hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 12. März 2024 entschieden, dass bei deren Berechnung auch ein negativer Wiederanlagezins berücksichtigt werden kann. Die Bank darf also nicht nur den Schaden geltend machen, der ihr entsteht, weil sie den früher als erwartet zurückerhaltenen Darlehensbetrag weniger gewinnbringend anlegen kann, sondern auch Negativzinsen oder Verwahrentgelte, die sie selbst während einer Niedrig- oder Negativzinsphase entrichten muss. Welche Ausgangssituation war im Streitfall gegeben?
In dem entschiedenen Fall ging es um ein im Jahr 2009 vereinbartes Immobiliardarlehen, für das 2014 eine Anschlusszinsvereinbarung getroffen wurde. Der Darlehensnehmer zahlte das Darlehen vor Ablauf der Zinsbindungsfrist zurück. Das Kreditinstitut berechnete daraufhin eine Vorfälligkeitsentschädigung, die es nach der sogenannten Aktiv-Passiv-Methode ermittelt hatte.
Bei der Aktiv-Passiv-Methode handelt es sich um eine als grundsätzlich zulässig bewertete Berechnungsmethode für Vorfälligkeitsentschädigungen. Wie geht man dabei vor?
Bei der Aktiv-Passiv-Methode wird unterstellt, dass die Bank den vorzeitig zurückgeflossenen Darlehensbetrag nicht, wie bei der Aktiv-Aktiv-Methode, für die Restlaufzeit wieder einem neuen Kreditgeschäft zuführt, sondern ihn stattdessen am Kapitalmarkt anlegt. Die Vorfälligkeitsentschädigung errechnet sich dann aus der Differenz zwischen den Zinserträgen des ursprünglichen Darlehens und den Renditen laufzeitkongruenter Wiederanlagen in sichere Kapitalmarkttitel.
Im Streitfall hatte das beklagte Kreditinstitut das seinerzeit am Kapitalmarkt vorherrschende negative Zinsumfeld berücksichtigt und dem Darlehensnehmer dementsprechend auch Kosten für negative Zinsen berechnet. Daraufhin klagte dieser auf Rückzahlung der zunächst von ihm gezahlten Vorfälligkeitsentschädigung. Weshalb?
Seiner Meinung nach dürfte die Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung keine negativen Zinsen berücksichtigen, weil das beklagte Kreditinstitut ansonsten mehr erhielte, als es bei der ordnungsgemäßen Erfüllung des Darlehensvertrages erhalten hätte.
Das Landgericht und das Oberlandesgericht gaben dem Kläger im Hinblick auf die Kosten für die negativen Zinsen recht. Der Bundesgerichtshof vertrat aber eine andere Rechtsauffassung. Welche?
Nach Aussage des Bundesgerichtshofs kann bei der Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung auch ein negativer Wiederanlagezins berücksichtigt werden. Denn nur dadurch werde sichergestellt, dass das darlehensgebende Kreditinstitut durch die vorzeitige Rückzahlung des Darlehens und die Zahlung der Vorfälligkeitsentschädigung im wirtschaftlichen Ergebnis so gestellt würde, wie wenn das Darlehen für den ursprünglich vereinbarten Festschreibungszeitraum fortgeführt und mit Zinsen bedient worden wäre. Die vom Darlehensnehmer in solchen Fällen angestrebte Änderung des Darlehensvertrags erschöpfe sich allein in der Beseitigung der vertraglichen und zeitlich begrenzten Erfüllungssperre, das heißt in einer Vorverlegung des Erfüllungszeitpunkts.
Das Oberlandesgericht hatte als Vorinstanz zur Begründung seiner Auffassung einen Vergleich mit der Aktiv-Aktiv-Methode angestellt. Warum entschied der Bundesgerichtshof, das sei unbeachtlich?
Nach Ansicht der Richter solle die im Streitfall angewandte Aktiv-Passiv-Methode gerade darüber hinweghelfen, dass es einer Bank häufig nicht möglich oder zumutbar sei, durch eine vorzeitige Darlehensablösung frei gewordene Mittel laufzeitkongruent in gleichartige Darlehen anzulegen. Aus dem Gesetz ergebe sich im Übrigen kein anderes Ergebnis.
Die Entscheidungen der Vorinstanzen ließen eine Klagewelle von Darlehensnehmern befürchten, denen bei vorzeitiger Ablösung ihres Darlehens Kosten für negative Zinsen in Rechnung gestellt wurden. Solche Klagen wären für Kreditinstitute von einer nicht zu unterschätzenden wirtschaftlichen Bedeutung gewesen. Wie ist das Urteil vor diesem Hintergrund zu bewerten?
Solche Klagen dürfte dank der nunmehr geschaffenen Rechtssicherheit weitgehend der Boden entzogen worden sein. Der Bundesgerichtshof setzt auf die bewährten Grundsätze der Schadensberechnung und betont die Bedeutung der sogenannten Differenzhypothese, für die es auf den Vergleich zweier Vermögensanlagen ankommt, auf die Fortführung des Darlehens bis zum Ende der Zinsbindungsfrist gegenüber der vorzeitigen Rückzahlung.
Das Bundesfinanzministerium plant seit geraumer Zeit eine Reform des Strom- und Energiesteuerrechts. Nun hat es einen Gesetzesentwurf zur Modernisierung und Reduzierung der Bürokratie vorgelegt. Der Entwurf befindet sich zwar in einem frühen Stadium und wird voraussichtlich noch Änderungen erfahren, trotzdem zeigt er die Richtung der Reformen auf. Wohin soll es gehen?
Die geplanten Änderungen, Anpassungen und Ergänzungen zielen grundsätzlich darauf ab, das Strom- und Energiesteuergesetz an aktuelle Entwicklungen anzupassen und zu modernisieren, insbesondere in den Bereichen Elektromobilität, Energiespeicherung, Ausbau erneuerbarer Energien und dezentraler Versorgungskonzepte. Im Zuge des Bürokratieabbaus, vor allem aber wohl um die aller Voraussicht nach steigenden Antragszahlen schneller bearbeiten zu können, soll die Antragstellung auf Stromsteuerentlastung für das produzierende Gewerbe ab 2025 online über das Zollportal erfolgen.
Bei Entlastungsverfahren wird die bisherige Antragsfrist Ende des Folgejahres geändert. Stattdessen wird auf die Regelungen der Festsetzungsverjährung in der Abgabenordnung verwiesen. Was bedeutet das für die Praxis?
Ein Entlastungsantrag wäre danach zukünftig bis zum Eintritt der Festsetzungsverjährung möglich. Im Ergebnis dürfte das in den meisten Fällen praktisch kaum Auswirkungen haben. Die entsprechenden Durchführungsverordnungen zum Energie- und Strompreisgesetz sollen damit an die Rechtsprechung angepasst werden. Durch den Verweis auf die Abgabenordnung werden so zum Beispiel auch Fälle erfasst, bei der die Festsetzungsfrist vor deren Ablauf gehemmt wird oder es zu einer nachträglichen Besteuerung kommt. Ob dies in der Praxis eine Erleichterung gegenüber einem festen Datum darstellt, wird sich zeigen müssen.
Auch bei den Regelungen zu den Ausnahmen der Versorgereigenschaft gibt es in der Stromsteuerdurchführungsverordnung entsprechende Ergänzungen. Welche?
Es wird ein weiterer Ausnahmefall der Versorgereigenschaft erfasst. Er gilt für Selbsterzeuger innerhalb von Kundenanlagen, die den erzeugten Strom in Kleinanlagen ausschließlich für Dritte leisten und deren Anlage im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur eingetragen ist. Auch Regelungen zu Stromspeichern sind nun in einem neuen Absatz vorgesehen.
Weitere Neuerungen betreffen das Thema Energiespeicher. Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass als Stromspeicher künftig nicht nur solche auf elektrochemischer Basis erfasst werden, sondern dass dies in Bezug auf die eingesetzte Technologie offener geregelt wird. Auch Regelungen für die Steuerentstehung bei Stromspeichern sind vorgesehen. Sowohl für den Fall, dass diese als Teil des Versorgungsnetzes gelten, als auch für den Fall, dass dies nicht so ist. Was wird damit bezweckt?
Auf diesem Weg soll insbesondere eine Doppelbesteuerung, zum Beispiel durch eine mehrfache Netzentnahme, vermieden werden.
Was ist in Bezug auf E-Mobilität und Stromerzeugung angedacht?
Im Bereich der Elektromobilität plant die Regierung, die sogenannte Letztverbraucherfiktion aus dem Energie- auf das Stromsteuerrecht zu übertragen, um komplexe Geschäftsmodelle im Zusammenhang mit Ladestationen zu vermeiden. Außerdem sollen klare Richtlinien für bidirektionales Laden vom Fahrzeug zum Netz festgelegt werden, um zu verhindern, dass Elektrofahrzeugnutzer als Energielieferanten steuerpflichtig werden.
Welche Änderungen betreffen noch den Kraftfahrzeugsektor?
Die Entlastungsmöglichkeit für in Motorenprüfständen eingesetzten Energieerzeugnissen soll als eigene Teilentlastung im Energiesteuergesetz gestrichen werden. Es soll nur noch eine Entlastung von Kraftstoffen beim Einsatz zum Verheizen geben, nicht jedoch bei einer motorischen Verwendung. Im Gegenzug wird in diesem Sinne aber eine Entlastung zur Stromerzeugung im Energiesteuergesetz erweitert. Hier wird die grundlegende Entlastungssystematik des Energiesteuergesetzes neu geregelt und grob der Systematik bei der Einteilung von begünstigten Anlagen angeglichen. Zukünftig soll § 53 des Energiesteuergesetzes den Grundentlastungstatbestand für die Stromerzeugung darstellen, was man insbesondere durch die Streichung der erforderlichen Output-Besteuerung erreichen möchte. § 53a Energiesteuergesetz soll nun in Fällen eingreifen, in denen der Entlastungstatbestand für die Stromerzeugung nicht einschlägig ist.
Auch im Bereich der rollierenden Verfahren sind Änderungen vorgesehen. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff?
Diese Verfahren regeln die Mengenermittlung für die Steueranmeldung bei leistungsgebundenen Lieferungen von Strom und Erdgas, wenn es keine Stichtagsablesungen zum Jahresende gibt und die Ablesezeiträume so mehrere Steuerjahre umfassen. Die vorgesehenen Änderungen stellen sowohl für Strom als auch für Erdgas klar, dass in bestimmten Fällen keine gesonderten Korrekturanmeldungen abzugeben sind, sondern eine Korrektur über das rollierende Verfahren mit der folgenden Steueranmeldung erfolgt.
Was soll für die dezentrale Stromerzeugung gelten?
Es ist vorgesehen, bei dezentraler Stromerzeugung das Konzept der Anlagenverklammerung abzuschaffen, das derzeit zentral gesteuerte Installationen als eine Einheit behandelt, die unter die gemeinsame Steuerbarkeit fällt. Stattdessen wäre der Standort jeder Stromerzeugungsanlage entscheidend für die Frage, ob eine oder mehrere Anlagen vorliegen, um eine Beurteilung von Steuerbefreiungen vorzunehmen. Die Frage der technischen Verbundenheit einzelner Stromerzeugungseinheiten würde damit ihre Bedeutung verlieren und die bisher gültigen Abgrenzungskriterien hierdurch aufgehoben. Insoweit wäre eine Neubewertung von vielen Anlagenkonstellationen im Sinne von Kleinanlagen erforderlich. Für energiesteuerrechtliche Zwecke soll diese neue Abgrenzung entsprechend gelten.
Ferner soll es neue Regelungen im Bereich sogenannter hocheffizienter KWK-Anlagen geben. Worum handelt es sich?
Die Rede ist von Anlagen nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung. Steuerbefreiungen sollen bis zu 1 Megawatt elektrische Nennleistung allgemein erlaubt sein, wie dies bereits bei erneuerbaren Energieanlagen der Fall ist.
Wann soll das Gesetz in Kraft treten?
Nach aktuellen Planungen ist der 1. Januar 2025 dafür vorgesehen.
Die Berechnung von Vorfälligkeitsentschädigungen sowie der neue Gesetzesentwurf zur Strom- und Energiesteuer. Das waren die Themen der 368. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht.